wunderschönen Abend auch von meiner Seite. Freue mich heute Gottesdienst mit euch feiern zu dürfen. Erstmal kurze Frage, habt ihr alle eine Bibel? Habt ihr alle eine Bibel? Wer hat keine Bibel? Wer keine Bibel hat, jetzt, geoutet. Wer keine Bibel hat, bitte jetzt kurz nach hinten gehen und eine Bibel holen, weil es macht total Sinn, dass ihr heute eine Bibel habt hier im Gottesdienst. Der Text wird heute nicht an die Wand projiziert werden. Und ihr müsst, wir arbeiten ganz eng mit einem Text. Von daher macht es Sinn, wenn ihr eine Bibel habt. Während ihr Bibeln holt, all ihr, die nicht auf der Freizeit mit dabei wart, Abendgottesdienstfreizeit dieses Wochenende, ich sage nur selber Schuld. Ihr habt echt was verpasst. Wir haben uns mit diesem Thema Himmel auf Erden beschäftigt. Was sind himmlische Momente, wo wir den Himmel im Hier und Jetzt erleben können? Und hier hat jeder Freizeitteilnehmer hat so einen himmlischen Moment gestaltet, wo er sagt, das ist Himmel im Hier und Jetzt für mich. Und die haben wir hier draufgeklebt. Und da sind ganz, ganz tolle Sachen bei. Langsam habt ihr eure Bibeln. Eins gefällt mir richtig gut. Ihr könnt euch das nachher mal anschauen. Beim einen steht unperfekt, und dann gelibt. Ja? Gelibt, G-E-L-I-B-T. Jetzt fragen sich manche, verstehe ich nicht. Da ist ein Schreibfehler drin, macht nichts. Gut, schaut euch das nachher an. Aber ich finde, da sind ganz viele tolle Sachen drin, wo Leute hier aus der Gemeinde sagen, und das ist Gottes Begegnung für mich, das ist Himmel im Hier und Jetzt. Vielleicht habt ihr einen anderen Prediger erwartet, muss ich euch enttäuschen, müsst ihr heute mich ertragen. Ich bin kurzfristig eingesprungen, deswegen gibt es auch keine Folien, weil das alles super kurzfristig war und ich es nicht mehr geschafft habe. Aber wir haben einen ganz spannenden Text für uns, der hat mich total fasziniert. Oh, und bevor ich jetzt in den Text einsteige, wir müssen noch einmal einen Applaus machen und dann geht's los. Jule und Derek, ihr seid da und habt geheiratet. Herzlichen Glückwunsch! Wünschen euch Gottes Segen. Schön, dass ihr da seid. So, jetzt schlagt mal bitte auf, 2. Könige 5. 2. Könige 5, das ist Seite 289. Wir werden jetzt durch diesen Text ganz simpel, Schritt für Schritt, Satz für Satz durchgehen. Und das ist eine ganz faszinierende Geschichte und die ist relativ bekannt, aber mich hat sie nochmal ganz neu geflasht. Wir fangen mal an. Seite 289, 2. Könige 5, ab Vers 1. Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Punkt. Stopp. So, das ist die Eröffnung von dieser Geschichte. Und wir lernen hier einen Mann kennen, den Naaman. Und er wird beschrieben, das ist ein ganz, ganz wichtiger Mann. Das ist nicht irgendwer, das ist ein Heerführer des Königs, hoch angesehen. Man kann auch übersetzen, das war ein Kriegsheld. Das war ein Kriegsheld und im Hebräischen steht da das Wort oder die Wörter, ein Ish-Gadol. Ish ist das Wort für Mann. Gadol für, ja, das war ein Held, ein Ish-Gadol. Könnt ihr alle mal Ish-Gadol sagen? Ne, das klingt noch nicht mächtig. Nochmal, Ish-Gadol. Okay, das war ein Ish-Gadol. Jawohl, das ist schon besser. So, das war ein Riesentyp, ein Kriegsheld. Hier wird beschrieben, er war für die Siege verantwortlich, die Aramäer, das Nachbarvolk, die so errungen haben. Und der Schreiber von diesem Königsbuch, der sagt, Moment, das ist ein Kriegsheld, das ist ein Ish-Gadol, aber wer ist eigentlich für die Siege verantwortlich? Dann sagt er, der Herr groß geschrieben. Und da, wo Herr groß geschrieben steht, bedeutet, das ist Gott. Und er schreibt hier, durch ihn gab Gott den Aramäern Sieg. Kann man schon mal kurz pausieren. Der Leser, der das damals gelesen hat, dachte, Moment. Ein Aramäer? Kein Jude, kein Christ, gar nichts, also Christ sowieso nicht, aber kein Jude, kein Gottgläubiger, dem schenkt Gott, unser Gott, den Sieg. Jetzt weiß man auch noch, dass die Aramäer mit den Israeliten im Krieg lagen. Komische Sache, was ist da los? Aber dem Schreiber ist ganz bewusst, es über Sieg und Niederlage entscheidet Gott. Und weil es nur einen Gott gibt, muss unser Gott auch verantwortlich für seine Siege sein. Und das ist eine ganz grandiose Einführung in diese Geschichte. Hier ist dieser Ish-Gadol von einem anderen Land, von einem anderen Volk. Aber, jetzt kommt der Nachsatz, aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Boom. Der ist aussätzig. Schlimmer geht's nimmer. Ja, das ist worst case. Der war aussätzig. Du kannst noch so ein großer, mächtiger Ish-Gadol sein. Aber wenn du Aussatz hast, dann bist du ein Aussätziger, dann bist du ein Ausgestoßener, dann hast du nichts mehr zu sagen. Und was der Schreiber hier macht, in diesem ersten Vers baut er eine wahnsinnige Spannung auf. Er sagt, Ish-Gadol, und alle denken, oh ja, und dann aber aussätzig. So, und die Leser damals, sie dachten, ha, das ist interessant, was wird mit diesem Ish-Gadol, der Aussatz hat, was wird mit dem jetzt wohl weiter passieren? Wie geht die Geschichte weiter? Und dann kommt im nächsten Vers kommen ein bisschen Background-Infos. Vers 2. Und die Aramäer waren in Streifschlachten ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Lande Israel entführt, das nun im Dienste von Naamans Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. So, Background-Info. Die Aramäer, kein friedliebendes Volk, waren ständig in Kriegereien, in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt, haben diverse Raubzüge gestartet, auch in Israel, denn sie haben dort Kidnapping betrieben. Sie haben Leute gekidnappt, Menschen gehandelt, sie verschleppt und sie als Sklaven missbraucht. So, unter anderem haben sie dieses kleine junge Mädchen entführt und als Sklavin in dem Haus gehalten bei diesem Ish-Gadol, bei Naaman. Und die hat seiner Frau geholfen. So, und jetzt hat dieser Typ, hat Aussatz, eine furchtbare Hautkrankheit und war damit ein Outcast. So, und jetzt ist da dieses Mädchen aus Israel und die erinnert sich daran, dass sie sagt, in meiner Heimat, da gab es einen Propheten. Und dieser Prophet, der war in so engem Kontakt zu Gott, ich glaube, wenn einer was machen kann, dann der. Und sie empfiehlt, dieses Sklavenmädchen empfiehlt der Herrin, er soll doch mal dahin gehen. Und was man da sieht ist, die ist deportiert, die ist verschleppt worden, die hat garantiert kein schönes Schicksal hinter sich. Und trotzdem hat die den Glauben an ihren Gott nicht verloren. Der ist was Schlimmes passiert und die sagt, aber mein Gott, der ist in der Lage, Aussätzige zu heilen. Der ist in der Lage, große Dinge zu tun. Finde ich spannend, dass sie, obwohl ihr selber sowas passiert, ist ihr Glauben an Gott nicht gebrochen. Und dann geht's weiter. Vers 4. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn, seine Frau hat ihn offensichtlich gerade überzeugt, und sagte es ihm und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Da sprach der König von Aram, geh, ziehe hin und ich will dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber und 6000 Goldstücke und 10 Festgewänder mit sich. Und er brachte dem König von Israel den Brief, darin stand, und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, so dass ich töten und lebendig machen könnte, dass dieser von mir verlangt, ich soll einen Mann von seinem Aussatz befreien? Da erkennt ihr doch und seht, der sucht nur einen Anlass zum Streit mit mir. Nochmal kurz ein paar Background-Infos. In der damaligen Zeit gab es keine Trennung, wie wir das heute kennen, von Staat und Kirche. Staat und Kirche war immer, Staat und Glaube war immer ganz eng miteinander verwoben. Der König von einem Land war immer auch der Repräsentant von dem Gott dieses Landes. Ja? Man hatte verschiedene Götter überall und immer der Herrscher der jeweiligen Region, der König, war immer auch ein Stück weit Repräsentant für diesen Gott, für diesen lokalen Gott. Der König von Aram, der hieß Ben-Hadad. Ben heißt Sohn und Hadad ist ist der Name des Gottes. Er nannte sich Sohn von dem Gott Hadad, oder man kann das auch übersetzen mit Rimmon oder Raman, so hieß dieser Gott. Ist so ein bisschen schwammig, gibt verschiedene Namen für. Aber auf jeden Fall war der König von Aram, der war der Repräsentant vom Gott von Aram. Der König von Israel, der ist der Repräsentant von Jahwe. Der ist der Repräsentant unseres Gottes. So, wir haben zwei benachbarte Völker, zwei unterschiedliche Götter. Und offensichtlich waren sich alle aller Aramäer, die waren sich alle einig, unser Gott kriegt das nicht hin. Das Mädel, die verschleppte Sklavin, gesagt, geh nach Israel, da ist einer. Naaman sagt, die Frau von Naaman sagt, Naaman, ich glaube, das stimmt. Das hier wird hier nichts. Geh mal dahin. Naaman sagt, okay, das macht Sinn. Hier werde ich nicht gesund. Unser Gott kriegt das nicht hin. Ich gehe mal dahin. Der König von, der Repräsentant Ben-Hadad, der sagt, ja, das stimmt. Hier wird das nichts. Geh mal dahin. Die haben Glauben. Aber der Repräsentant des jüdischen Gottes, der König von Israel, der glaubt nicht. Der sagt, nee, das geht nicht. Das kann nicht sein. Das ist doch bloß ein Vorwand. Der sucht nur Streit. Wie soll das denn hier alles gehen? Und das finde ich eine ganz interessante Stelle, weil ich habe schon öfters erlebt, dass bei Ungläubigen, in Anführungsstrichen, oft mehr Glaube zu finden ist, als bei manchen Gläubigen. Es ist, immer wieder kommt das vor. Zum Beispiel guckt mal in die Bibel rein, zu Jesu Zeiten, das Beispiel vom Samariter. Die ganzen Gläubigen, die gehen vorbei, die Priester gehen vorbei an dem Verletzten, der liegt, verwundet ist. Und wer das Richtige tut, und das ist ein Ausländer, ein Nichtgläubiger. Woran zeigt sich Glaube? Glaube zeigt sich an Liebe, die in Aktion geraten ist. Das heißt, wer echt geglaubt hat und das auch getan hat, was er glaubt, war der offiziell gar kein gläubiger Jude war. Das nur so nebenbei, spannende Sache. Der eigene Repräsentant des eigenen Gottes glaubt nicht daran, die anderen glauben es schon. Okay, wir gehen ein Stück weiter. Und es geschah, Vers 8, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe, da sandte er zum König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen, dann wird er erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. So, hier wird Elisa vorgestellt. Elisa ist ein Prophet der damaligen Zeit. Propheten waren in der Regel keine Fernsehprediger, die in super Luxus geschwelgt sind, sondern eher tendenziell arme Leute in kleinen, bescheidenen Häusern. Habt dieses kleine, bescheidene Haus mal, malt euch das mal vor Augen. Wüstenregion, kleines, ärmliches Häuschen. So, nächster Vers. Vers 9. So kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Kleines Haus. Da kommt dieser Naaman, ein Kriegsherr mit Pferden und Wagen. Und immer wenn wir von Pferden und Wagen lesen, das ist Kriegsausrüstung. Das ist Macht, das ist Ischgadol. und er kommt vor so ein kleines Haus. Heute wird der mit Panzern und einem Flugzeugträger oder irgendwie sowas vorfahren. Keine Ahnung. Also nicht in der Wüste wahrscheinlich mit dem Flugzeugträger. Aber so, der kommt da mit seiner ganzen Macht, mit seinem ganzen Gepose, mit allem, was er hat, fährt er davor. Und dann passiert was Wunderschönes, Vers 10. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Hallo, geht's noch? Da kommt ein Ischgadol mit Wagen und Pferden, mit Kriegsmacht. Und Elisa, dieser kleine Prophet in seinem Hütchen, der bewegt sich noch nicht mal den Anstand selber rauszukommen. Nee, der schickt einfach nur einen Boten. Der stößt diesem Ischgadol mächtig vor den Kopf. Geht gar nicht, was der da eigentlich macht. Und genauso reagiert er auch in Vers 11. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Papa in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen: Mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat, wasch dich, so wirst du rein. Der Ischgadol, der ist stinksauer. So geht man mit mir nicht um. Ich bin wichtig. Ich habe mehr Respekt, mehr Anstand verdient. Und er geht weg. Er geht weg. Wer bin ich, dass ich sowas machen soll? In so eine Dreckbrühe Jordan reinsteigen, auch noch 7-mal. Was soll das? Warum sagt er mir, hat er nicht den Anstand, mir das persönlich zu sagen? Denn Naaman, der hat was Großes, eine große religiöse Geste erwartet. Irgendwie laut zu beten, Worship erstmal zu machen, 5 Stunden sich in Trance zu begeben und dann irgendwie Rituale zu machen, Salbungen und so weiter. Und dann macht's irgendwann bumm und dann ist er geheilt. Sowas hat er erwartet. Sowas macht doch ein Mann Gottes. Ein Prophet, der Vollmacht demonstrieren will. Aber der bleibt nicht in seinem Hütchen, schickt seinen Diener raus und sagt, geh 7-mal baden. Irgendwie fromme, ganz wie tolle, starke Rituale hat er erwartet. Er wollte was Großes. Und zu ihm wird nur was ganz, ganz Einfaches gesagt. Er soll einfach 7-mal baden gehen. Und er will was Großes, was ihm entspricht, weil er ist ja schließlich wichtig. Er ist ein Ischgadol. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, das ist echt bescheuert. Warum machst du es nicht einfach? Und dann dachte ich, das geht mir doch ganz oft genauso. Ich würde gern große Sachen machen. Ich würde, wenn ich drüber nachdenke, Jesus nachzufolgen, dann ich sage, okay, was sind die nächsten großen Schritte, die man machen muss und dass man was Großes bewegen kann. Und Gott sagt mir doch, was ich groß will, was viel Auswirkung hat. Und manchmal schickt er einen Diener raus und sagt, geh einfach mal duschen oder mach mal was ganz Kleines, mach die ganz kleinen Dinge. Ich glaube, da steckt eine ganz, ganz tiefe Wahrheit drin. Geistliches Wachstum, wenn wir darüber reden, geistlich zu wachsen, wenn wir darüber reden, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann passiert es nicht durch die großen Dinge, durch die ganz großen Anstrengungen, wo wir irgendwie was Großes reißen, sondern durch diese 1000 kleinen Dinge, die wir Tag ein, Tag aus tun. Die definieren nämlich unseren Charakter, die formen unseren Charakter, die formen, wer wir sind. Und die können uns in Jesu Richtung, in Jesu Ebenbild verwandeln oder eben auch nicht. Deswegen, das ist der Punkt, weil es um diese 1000 kleinen Dinge im Alltag geht, warum es stolze Menschen, warum es die so schwer haben, Jesus nachzufolgen. Weil es ganz oft in der Beziehung mit Jesus, im ihm hinterhergehen, um die kleinen alltäglichen Dinge geht. Und das können echt, ich meine wirklich kleine Dinge. Wer von euch achtet penibel auf saubere Mülltrennung? Kurzes Handzeichen. Okay, ihr seid gut. Ich bin so jemand, ich finde, ja, manchmal finde ich das echt anstrengend, wenn die eine Mülltonne offen ist und das Ding aber eigentlich in die andere gehört. Finde ich das echt anstrengend, den anderen Deckel aufzumachen, sondern werf's dann doch da rein. Und eigentlich kann man nicht darüber predigen und das auch irgendwie glauben, dass man sagt, Gott liebt diese Welt und Gott ist diese Welt wichtig. Nicht nur die Menschen, sondern die ganze Welt. Und unser Auftrag ist es, Schöpfung zu bewahren und zu erhalten. Und dann irgendwie zu blöd oder zu faul sein, um den anderen Deckel zu öffnen. Das ist nur so, das ist ein ganz, ganz kleines Beispiel. Aber diese 1000 kleinen Dinge, diese 1000 kleinen Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, die machen was mit uns. Die verändern uns in die eine oder andere Richtung. Oder wenn es in Gemeinde darum geht, irgendwo für einen, in Anführungsstrichen, kleinen Dienst Leute zu finden. Irgendwas, was nicht viel Anerkennung oder Applaus oder was auch immer. Und zu sagen, nee, ich mache das einfach nur treu. Das ist total leicht, die Bühne voll zu bekommen. Aber es ist ganz schön schwer, für kleine Background-Dienste Leute zu finden. Und das ist so ein Segen, wenn Leute sagen, hey, ich gehe diese kleinen Schritte und ich mache die Tag für Tag, Woche für Woche. Oder, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass es Menschen gibt, die sind echt anstrengend. Und die sind nicht nur einmal anstrengend, sondern die sind dauerhaft anstrengend. Und das wird auch irgendwie nicht besser. Und man könnte irgendwie sagen, okay, jetzt ist Game Over. Ich habe genug davon. Und Jesus sagt, hey, Liebe deine Nachbarn, liebe deine Mitmenschen, lieb sogar deine Feinde. Und dann kannst du einfach nicht Game Over sagen. Und dann ist es manchmal nicht leicht und es ist eine extra Anstrengung, trotzdem freundlich zu grüßen. Aber es sind diese kleinen Dinge, die aussagen, was glaube ich eigentlich? Oder wem folge ich eigentlich nach? Genau dieses Ding, mach einfach mal was Kleines, das passiert diesem Ish Gadol. So, ihm wird jetzt gesagt, hey komm, mach's doch. Wenn er was Dickes erwartet hätte, hättest du es auch gemacht, aber jetzt mach doch was Kleines. Und dann, Vers 14, macht er es tatsächlich. Da stieg er hinab und tauchte sich 7-mal im Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes, und sein Fleisch wurde wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge, und er ging hinein, trat vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Und nimm nun noch ein Geschenk an von deinem Knecht. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, ich nehme nichts. Dann nötigte er ihn, es zu nehmen, aber er weigerte sich. Und das, was wir gerade gelesen haben, ist nicht nur irgendwie eine spannende Geschichte, wo jemand durch 7-maliges Untertauchen plötzlich geheilt wird, sondern das ist was ganz Sensationelles. Hier an dieser Stelle passiert was Phänomenales, denn für diese Zeit ein genialer Schritt, der sagt, ein Mensch von einem fremden Volk, wo alle davon ausgegangen sind, es gibt lokale Gottheiten, tausende davon auf der ganzen Welt. Und da kommt ein Mensch zu diesem Schluss, der sagt, nee, das ist falsch. Es gibt nicht für das Gebiet einen Gott und für das Gebiet einen Gott und für das Gebiet einen Gott. Und das ist unsere normale Praxis, wenn ich gereist bin, dass ich mich erstmal erkundigt habe, Moment, wie heißt denn eigentlich der Gott jetzt von dem Gebiet? Weil das ist wichtig, dass ich den kenne. Wenn ich auf dessen Grund und Boden unterwegs bin, dann muss ich erstmal dem opfern, dass der mir wohlgesonnen ist. Und wenn ich hier bin, frage ich, okay, wie heißt der Gott von hier? Und er sagt, Moment, das, was wir alle hier praktiziert haben seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, das ist falsch. Und er kommt zu dieser Erkenntnis, es gibt nur einen einzigen Gott. Und das ist der Gott, der in Israel wohnt. Der Gott von dort, Yahweh. Er ist der Gott für alle. Und diese Erkenntnis, einmal, dass das geheilt werden, dass er wieder gesund ist, und dann aber auch diese Erkenntnis, wow, ich habe gerade eine Gottesbegegnung gehabt. Mir ist der lebendige Gott, der einzige Gott begegnet, hat mir gedient. Die bringen ihn dazu, dass er so begeistert ist, dass er sagt, okay, und jetzt muss ich irgendwie meine Geschenke loswerden. Ich will das irgendwie ausdrücken. Aber Elisa nimmt nichts an. Und dann kommt was, was ihr sicher alle so erwartet habt. Da sprach Naaman, nein, Moment, Vers 17. Doch da sprach Naaman, könnte deinem Knecht nicht eine doppelte Maultierlast Erde gegeben werden? Hey, ich bin geheilt worden. Hey, es gibt nur einen Gott in Israel. Willst du Geschenke? Nein, willst du nicht? Hey, okay, könnte ich dann 2 Eimer Erde mitnehmen? Komisch, oder? Warum will der Erde? Also, der will gerade Geschenke loswerden, Elisa nimmt nichts und er sagt, okay, dann hätte ich gern Erde mitgenommen. 2, so viel wie 2 Maultiere tragen können. Und dann begründet er das, denn ein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur dem Herrn. Erde, warum will der Erde? Der Glaube war, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, dass die Erde von einem bestimmten Gebiet immer mit der lokalen Gottheit verbunden war. Das war eins. Gott wohnt auch in der Erde, im Dreck sozusagen. Und Naaman, der will jetzt, er sagt, hey, ich will wenigstens so viel Erde mitnehmen, dass ich den Gott, der in dieser Erde drin steckt, dass ich diese Erde bei mir daheim ausschütten kann, auf die andere Erde, wo der andere Gott, wo geglaubt wird, dass der andere Gott drunter ist, dann schütte ich die Erde dahin und kann mich darauf hinstellen und kann jetzt den richtigen Gott anbeten. Cool, oder? Gerade eben macht er eine Gotteserfahrung. Der wird geheilt, der kommt zu der Erkenntnis, es gibt nur einen Gott. Und im nächsten Schritt fällt er doch wieder zurück und sagt, ich hätte gern ein bisschen Dreck. Der hat so viel verstanden. Unglaublich für diese damalige Zeit. Aber er hat es halt doch auch nicht alles ganz verstanden. Ist irgendwie ganz anders, als es uns so oft geht. Ne? Und ich finde diesen Naaman, ich finde ihn so ein tolles Beispiel. Ich denke, an dem sieht man, was es heißt, als Christ auf dem Weg zu sein. Was es heißt, okay, jetzt bin ich vielleicht Christ geworden. Habe ich deswegen alles parat? Habe ich deswegen alles verstanden? Mache ich deswegen alles richtig? Oder stecke ich nicht doch noch ganz, ganz oft in Verhaltensmustern, in Prägungen drin, die ich einfach habe und die irgendwie echt Quatsch sind? Das mit der Erde ist totaler Blödsinn. Aber der ist noch nicht so weit. Glaube, Jesus nachfolgen ist ein Weg. Das ist nicht ein Standpunkt, hier stehe ich und kann nicht anders, sondern das ist ein Weg, eine Entwicklung. Und das finde ich das Schöne, das bringt ganz viel Entspannung rein, wenn wir nicht sagen und denken und glauben müssen, als Christ muss man's alles parat und Paletti haben. Sondern nee, das ist eine Entwicklung und da ist Raum für Wachstum. Und wie man bei einem Naaman sieht, der hat noch ein paar komische Vorstellungen, aber das ist okay. Gott wird weiter mit ihm gehen. Und dann, jetzt kommen wir zum Schluss, jetzt wird's wirklich richtig spannend. Finde ich zumindest. Vers 18. Nur darin, sagt der Naaman, nur darin wolle Gott, also der Herr, Jahwe, deinem Knecht vergeben. Wenn mein Herr, das ist jetzt immer so ein bisschen verwirrend mit dem Herr, Herr, wenn mein Herr, der König, in das Haus des Rimmon, das ist dieser Gott, geht, um sich dort niederzubeugen, denn er stützt sich auf meinen Arm und auch ich beuge mich dann nieder in dem Haus des Rimmon. Ja, wenn ich mich niederbeuge im Haus des Rimmon, so wolle der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Spannend. Der sagt, ich habe die Gotteserfahrung gemacht, ich habe erkannt, es gibt nur einen Gott, aber ich muss jetzt zurück zu meinem Job. Mein Job bedeutet, ich arbeite für den König von Aram und Teil meines Jobs ist es, mit meinem König in den Tempel zu gehen und mich, weil der König sich auf mich stützt, und der König sich vor dem Gott verbeugt, werde ich mich mit ihm verbeugen müssen. Es ist Teil meines Jobs. Da muss ich mitmachen. Ich muss mich von einem anderen Gott verbeugen. Und Elisa sagt, sorry, geht nicht, du musst kündigen. du hast jetzt gerade erkannt, es gibt einen Gott. Ey, jetzt muss das Konsequenzen haben. Das geht so nicht. Du musst jetzt anders leben. Du musst Prioritäten setzen. Dann verlierst du deinen Job. Gut, aber du bist treu wenigstens. Sagt Elisa nicht. Elisa, Vers 19, antwortete ihm, geh hin in Frieden. Und da steht Shalom. Geh in Shalom. Shalom, das ist diese Bündnisbeziehung mit Gott. Ja, die besagt, es ist alles okay zwischen Gott und dir. Gott ist mit dir, sogar wenn du in das Haus des Rimmon gehst und dich dort verneigst. Geh im Shalom. Wer von euch arbeitet im... Nein, Moment, die Frage war noch nicht fertig, weil gleich alle Hände hochgehen. Wer von euch arbeitet im Haus Rimmons, übertragen? Ja, ein paar Hände, jetzt fragen Sie ein paar Leute, okay, was heißt das, was heißt das? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass fast jeder Job, den wir machen, uns immer wieder in so Situationen bringt, wo der Job manchmal mit Dingen, die wir glauben, in die Quere kommt. Ich habe selber ja nicht nur als Pastor gearbeitet, sondern auch als Lehrer und ich weiß, wovon ich spreche. Da gibt's und das sind oft so konkurrierende Dinge. Da ist zum einen vielleicht meine Nächstenliebe. Und dann habe ich aber Verantwortung, das ist die eine Seite, meine christliche Nächstenliebe. Und dann ist auf der anderen Seite meine Verantwortung vielleicht für meine Firma oder meine Verantwortung, dass ich sagen muss, ich muss jetzt eine harte Personalentscheidung treffen. Und das ist gegen die Nächstenliebe. Aber da kommt mein Job, meine Glaubensüberzeugung in die Quere. Oder Menschen Gutes tun. Kommt manchmal, zum Beispiel als Lehrer, ist mir das echt in die Quere gekommen, wo ich dachte, wo mich das in Konflikt gebracht hat, zu sehen, ich lasse jetzt hier gerade jemand in Rallye durchs Abi fallen, nicht weil ich das so gern finde, aber weil es einfach nicht anders geht. Und ja, ich könnte natürlich 5 Augen zudrücken und 4 Punkte mehr geben, dann würde ich dem Mädel ein Jahr Schule ersparen. Aber es ist nicht richtig. Aber gleichzeitig sehe ich, wie die darunter leidet und was das alles für Folgen hat. Und trotzdem, und auf einmal merke ich, ich bin hier in einem Spannungsfeld. Oder wenn ihr auf der Arbeit seid, da werden irgendwelche irgendwelche blöden Witze gemacht. Und die Frage ist, was machen wir da? Wie verhalten wir? Wie leben wir da als Christ? Sagen wir, nee, das ist aber nicht gut und darf man nicht die Mundwinkel nach oben verziehen, auch wenn es noch eigentlich doch ganz schön lustig ist. Und nur innerlich lachen. Und bin ich dann der Komische, der irgendwie der ganz seltsame Typ, der ganz anders und viel heiliger ist als alle anderen, oder mache ich mit, und aber passe ich mich dann dadurch irgendwie der Welt an? Merkt ihr, was ich meine? Nochmal, wer von euch arbeitet in solchen Spannungsverhältnissen oder wer kennt die? Zeigt nochmal an. Okay, schon ein paar mehr. Ich glaube, das ist das, was ich in diesem Text so stark finde. Ich glaube, wir tun uns einfach als Christen, die wir immer wieder in so komischen Situationen sind, wo es nicht hundertprozentig klar ist, rechts, links, schwarz, weiß, geradeaus oder quer, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir uns gegenseitig zu viel Druck aufbauen. Wenn wir sagen, das muss aber so sein, weil das Leben ist oft nicht so einfach. Es ist nicht immer klar, was ist jetzt eigentlich genau dran. Es ist nicht immer schwarz oder weiß, sondern oft einfach 500 Graustufen dazwischen. Das Ding ist, warum, man könnte auch jetzt zu diesem Naaman sagen, komm, such dir einen anderen Job, einer, wo das nicht so kompliziert ist, wo du nicht einen falschen Gott anbeten musst. Aber der Punkt ist, wir gehören in den Tempel von Rimmon. Da gehören wir hin. Da soll es Himmel auf Erden werden. Wenn der Naaman da hingeht, wie soll der König von Aram, wie soll der sonst jemals erfahren, wie soll der jemals diese Erkenntnis machen, die Naaman gemacht hat, dass es nur einen Gott gibt, wenn Naaman nicht mit ihm in den Tempel geht und zurückgeht und sagt, und ich begleite dich. Eine Stelle noch und dann sind wir durch. Schlagt mal bitte auf Markus 5. Markus 5, das ist Seite 724. Da ist die Situation folgende: Jesus heilt einen Besessenen, großes Tohuwabohu, lalalala. Und dann ist er so dankbar, dass er geheilt ist und will Jesus nachfolgen. Und das, jetzt lest mal Vers 18. Als er Jesus ins Boot stieg, bat ihn der besessen gewesen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Der will immer bei Jesus sein, der will ganz nah bei ihm sein, der will in dieser heiligen Atmosphäre bleiben. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Er sagt, das ist nicht gut, das ist nichts. Und dann sagt Jesus, geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagt er, und berichte ihnen, was der Herr für dich getan und wer sich über dich erbarmt hat. Da ging der Mann fort und begann im zehnstelligen wie zu verkünden, was Jesus für ihn getan hatte, und alle staunten. Wie sollen die Leute im Tempel Rimmon hören, dass es nur einen Gott gibt? Stellt euch vor, da kommt der Naaman wieder dahin, mit einer Haut wie die eines Knaben. Und der König wird zu ihm sagen, Naaman, deine Haut ist wie die eines Knaben. Wo hast du die her? Und dann wird er seine Geschichte erzählen. Und dann wird er sagen, guck, das ist mir passiert. Das hat Gott mir gesagt. Aber damit das passieren kann, damit der fragen kann, wo hast du diese scharfe Haut her? Damit das passiert, muss er dort bei ihm sein. Die Frage ist, was sind für uns die Dinge, die dran sind? Und ich glaube, so wie in Markus 5, wie Jesus sagt, das Zurückgehen, dahin gehen, wo Gott uns hingestellt hat, wo er uns hingestellt hat, damit es dort Himmel auf Erden wird. Und ich dahin gehen mit unserer Geschichte, die wir zu erzählen haben, mit der Geschichte, die Gott mit uns hatte. Ich fand das so spannend, jetzt am Wochenende auf der Freizeit, da haben wir ganz, ganz oft darüber gesprochen, was ist eigentlich deine Geschichte mit Gott? Wie bist du Christ geworden? Wie bist du in Kontakt mit Glauben gekommen? Das war so stark zu sehen, wie Gott in einzelnen Leben gewirkt oder wirkt und gewirkt hat. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, unsere Geschichte mit Gott, die mit anderen zu teilen, dann kann es echt Himmel auf Erden bei denen werden. Und ich weiß, das ist manchmal im Job hart und schwierig und kompliziert. Und wir werden das die Woche wahrscheinlich auch nicht immer richtig hinbekommen. Wir werden manchmal die falschen Entscheidungen treffen und irgendwie nach einem Sack Erde fragen, wir werden uns vor einem falschen Gott verneigen vielleicht, es wird vielleicht passieren, aber was Gott sagt ist, es ist okay. Geh in meinem Frieden, geh mit meinem Segen, ich bin bei dir und ich will dir helfen, da durch zu navigieren. So, und jetzt habe ich ganz viel geredet, jetzt würde ich gerne, dass ihr noch kurz redet. Und zwar nehmen wir uns jetzt einfach noch 6-7 Minuten und ich würde euch bitten, mit den 2-3 Leuten, die um euch herum sitzen, 2 Fragen zu diskutieren oder anzusprechen. Ihr könnt die nachher weitermachen. Und zwar das erste ist, in welchen Bereichen kennst du das, dass du in alte Muster verfällst, obwohl du es eigentlich schon viel besser weißt, schon verstanden hast? Ja, diese Story, dass Neumann nach der Erde fragt. Wo kennt ihr das, dass ihr sagt, ich verfalle immer wieder in alte Muster, obwohl ich es doch eigentlich besser wissen müsste? Tauscht euch darüber mal aus. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr den Personen, die jetzt neben euch sitzen, nicht kennt. Ist vielleicht sogar besser bei der Frage. Und die zweite Frage ist, und die ist eigentlich noch spannender, was erwartet dich nächste Woche in deinem Tempel? Was erwartet dich nächste Woche? Was sind die Herausforderungen? Was sind die Herausforderungen, wo es einfach irgendwie grau ist und wo die Aufgabe ist, irgendwie einen Weg dadurch zu finden? Okay, diese 2 Fragen. Verhaltensmuster, wie sieht dein Tempel aus? Was sind die Herausforderungen diese Woche? 7 Minuten, habt Spaß.